ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Coral Castle.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Angry German Kid.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too many tabs, too many tabs, too many tabs.
Caro, die Tage werden wieder ein bisschen länger, genau wie die Folgen eures Lieblingspodcasts. Hier ist Too Many Tabs, der Podcast für Sluts und Jungfrauen.
Aha.
Caro, ich war beim Kim Petras Konzert und bin noch so ein bisschen slutty drauf hier. Habe ich mir gedacht, ich bring mal die Vibes hier mit in die ARD-Audiothek.
Es ist eine slutty Energy hier.
Es ist ein bisschen eine slutty Energy. Ja.
Wie war es denn? Ich war leider verhindert an dem Abend. Ich habe schon gehört, dass sich quasi vor der Halle eine weitere Attraktion abgespielt hat, weil im einen Gebäude hat Kim Petras gespielt und gegenüber im Gebäude Olli Schulz. Und dann haben sich quasi diese beiden Schlangen auf der jeweils anderen Straßenseite standen sich dann ja gegenüber da. In Köln-Mülheim.
Genau, es war ein großer Popkultur-Showdown in Köln. Es sind zwei Konzertlocations direkt nebeneinander, das E-Werk und das Palladium. In dem einen hat Olli Schulz gespielt, in dem anderen Kim Petras. Ja, und man hat schon so quasi auf der Straße gesehen, wer wohin geht. Also da waren so Pförtner, die haben so ein bisschen geholfen, die Menschenmengen zu koordinieren. Und die waren schon so ein bisschen immer so, ja okay, die Crop-Tops gehen bitte nach links und die Geheimratsecken nach rechts. Und da haben die sich dann alle so getroffen. Auch unsere Redaktion war gespalten. Ich war bei Kim Petras mit ein paar Kolleginnen. Ein paar waren auch bei Olli Schulz. Also auch da haben wir uns gerecht aufgeteilt. Ich habe viele Prominente gesehen beim Kim Petras Konzert. Riccardo Simonetti war da, habe ich gesehen. Lorelei Rivers von Drag Race Germany habe ich gesehen. El Guni war da. Bei dem war ich auch am Wochenende auch schon auf dem Konzert gewesen. Also irgendwie großer Auflauf der kleinen und großen Kölner Prominenz. Ja, also das Konzert an sich auch mega geil. Ich muss sagen, ich war da so ein bisschen in so einem Steven Gätchen-Modus so auf Red Carpet. Ich wollte immer, dass Kim Petras auch mal was auf Deutsch sagt, weil die kann ja Deutsch. Und da war ich immer so, sag mal was auf Deutsch.
Mal Scheiße. Sag mal,
genau. Und was ich ganz faszinierend fand, ist, dass sie scheinbar einen englischen Akzent bekommen hat. Also wenn sie was auf Deutsch gesagt hat, dann hat sie jetzt so ein...
Wirklich?
Ja, so ein US-Ami...
Die spricht kein Kölsch mehr.
Nein.
Die kommt doch aus Hürth.
Nein, also es war teilweise so kurz vor so, ich bin ein Berliner von John F. Kennedy Rede mäßig. Total. Also würde ich genauso machen an ihrer Stelle. Wirklich, also total das gute Konzert.
Herzlich willkommen bei Too Many Tabs. I'm Mike Robitzky.
Ja. Ja, also ich dachte mir, ich bringe mal die Energie ein bisschen mit hier in den Podcast und ziehe jetzt meine Hose wieder an, bevor wir weitermachen.
Alles klar. Wir haben heute wieder eine ZuhörerInnen-Folge vor, weil uns erreicht ja immer wahnsinnig viel Feedback von euch. Unsere Postfächer sind voll mit Rabbit Holes noch und nöcher. Ich kann mich inzwischen gar nicht mehr entscheiden, wo ich da tiefer reingehe, weil die alle wirklich sehr, sehr spannend klingen und nach vielen schlaflosen Nächten. Ja, und da würden wir uns heute mal wieder so ein bisschen durchpflügen durch diese Masse an Nachrichten. Das erste, was ich direkt mal hier breaken muss, Update Bollos Tod. Der Ex-Formel-1-Pilot Wilson Fittipaldi ist im Alter von 80 Jahren nach einem Festessen gestorben. Und zwar ist er wohl an einem Stück Fleisch erstickt. Und da fragt sich jetzt unsere Hörerin Leni, ist er wohl am Bolustod gestorben? Es ist mal wieder eine prominente Representation, möglicherweise,
für den Bolustod. Aber Leute, sicher ist man sich nicht.
Man ist sich nicht ganz sicher, aber seid bitte wachsam und achtsam, gut kauen. Ich kann es nicht oft genug sagen.
Ja.
Hast du auch so viel Feedback bekommen zur J.K. Rowling und John Cleese Folge?
Ja, einiges, ja.
Einiges,
also es hat die Gemüter erhitzt.
Erstmal muss ich sagen, ich habe ja rumgefragt, bei wem in den Hörbüchern, eingelesen von Rufus Beck, die Cho Chang mit so einem L statt R gesprochen wird. Also dass sie so Hallo Helly und so sagt. Einfach so wirklich First-Level-Rassismus.
Ja.
Und es war tatsächlich bei allen, die mir geschrieben haben, auch der Fall. Also im vierten Teil ist das so, dass sie dort so spricht und dann in den weiteren Büchern nicht mehr. Da hat man es möglicherweise bemerkt, dass das nicht so cool ist oder weil sie halt auch eine zunehmend wichtigere Person geworden ist und viel mehr Redeanteil hatte, dass man gemerkt hat, naja, das sollten wir vielleicht nicht so durchziehen mit dieser Rolle. Aber das finde ich sehr spannend. Also man findet das jetzt bei Audible immer noch in dieser Version. Das hat man nie geupdatet. Außerdem haben sich viele Leute einfach gefreut, dass wir über J.K. Rowling mal gesprochen haben. Ich habe eine ganz, ganz tolle Nachricht bekommen. Ich weiß nicht, ob ich den Vornamen sagen darf, aber es ist auf jeden Fall ein Transmann, der uns geschrieben hat, dessen gesamte Identität von 6 bis 16 Harry Potter war. Und der sagt, ich habe J.K. Rowling weitestgehend irgendwie aus meinem Leben entfernt. Weil ich trotzdem noch so viel mit Harry Potter verbinde, habe ich die Bücher immer noch im Regal, aber eine kleine Transflagge daneben gestellt, weil J.K. das sicher hassen würde. Fand ich eine tolle Nachricht.
Ist auch eine Möglichkeit. Also man merkt, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, wie man jetzt mit dieser Situation umgehen möchte.
Außerdem erreichen mich zahlreiche Tipps, Miguel, wo wir unser Camping-Spezial veranstalten können.
Oh ja, da bin ich ja eh schon gespannt, wie ein Flitzebogen.
Also Campingplätze, Zeltplätze, kleine Wanderwege.
Verstehe.
Da muss ich mal ein bisschen scouten und dann würde ich dir da ein paar Sachen anbieten. Das
ja, ich nehme, was ich kriegen kann. Was ist da so reingeflattert? Achso, willst du jetzt noch gar nicht sagen?
Ist noch top secret.
Ist noch geheim. Dann haben mich viele Nachrichten wegen einer Formulierung von mir ereilt, die ich hier gerne nochmal besprechen möchte. Ich habe nämlich in dem Gypsy Rose Blanchard-Tab gesagt, dass sie an den Rollstuhl gefesselt gewesen sei. Was natürlich eine ableistische Formulierung ist, weil man natürlich nicht an den Rollstuhl gefesselt ist, sondern der Rollstuhl für Menschen, die nicht laufen können beispielsweise, natürlich das genaue Gegenteil bedeutet von Fesseln, nämlich Freiheit. Man kann sich dadurch freier bewegen. Und,
das ist ein sehr negatives Framing.
Es ist ein sehr negatives Framing, was total in unserem Sprachgebrauch irgendwie drin ist.
Erinnerst du dich, das ist auch Thomas Gottschalk rausgerutscht beim letzten Wetten, dass.
Und deshalb ärgere ich mich auch, weil ich das da auch schon mitbekommen habe, aber trotzdem war das irgendwie so in meinem Unterbewusstsein drin.
Caro, mein Lieber, hier.
Da gab es auch schon einen Shitstorm. Deswegen ärgere ich mich so, weil ich das natürlich irgendwie wusste, aber es trotzdem so im Unterbewusstsein drin war. Ich möchte mich dafür natürlich entschuldigen bei allen, die ich damit verletzt habe.
Versuchen eh immer auf solche Dinge verstärkt zu achten und versuchen in Zukunft noch sensibler zu sein, dass uns sowas nicht passiert.
Genau, aber natürlich ist das hier ein Podcast und ein Gespräch und kein Text, über den man noch zwei, dreimal rübergehen kann. Wir wollen natürlich auch weiter so plaudern und reden, aber versuchen
locker,
natürlich...
Locker, flockig aus der Hüfte schießen.
Genau, aber wir versuchen unser Bestes. Ist natürlich super fair, wenn man uns auf sowas aufmerksam macht und wir nehmen das gerne auf.
Bevor wir jetzt in unsere ZuhörerInnen-Tabs der Woche gehen, möchte ich gerne noch die Apple-Rezension der Woche vorstellen. Und zwar, richtig gut, mir gefällt, dass der Podcast gratis ist. 1 Stern.
Perfekt, gefällt mir auch. Gehen wir rein. Ja, in unseren Zuschriften, Mails und DMs, die wir so bekommen, befinden sich auch immer wieder sehr, sehr interessante Tabs und Themenvorschläge. Und heute haben wir uns mal wieder jeder einen Tab von euch rausgesucht, den wir hier genau besprechen wollen. Und mein Tab kommt von einem Hörer namens Aaron.
Hey Caro. Hi Miguel. Hier ist Aaron. Noch heute nerve ich meine Frau regelmäßig mit Zitaten aus einem Video, beziehungsweise eigentlich aus einer ganzen Reihe von Videos, aus dem Internet der frühen 2000er Jahre. Die Rede ist von den Videos des Angry German Kid. Als ich dann letztens durch Zufall über die Geschichte gestolpert bin, wie es dem Angry German Kid seitdem weiter ergangen ist, kam mir direkt in den Sinn, dieses Tab sollten sich Caro und Miguel mal genauer anschauen. Viel Spaß dabei!
Oh, danke.
Er hat es gerade schon angeteased, worum es heute gehen wird. Wir schauen heute mal wieder hinter das Meme. Das ist so ähnlich wie beim Techno-Viking. Da steht ja oft eine interessante Geschichte dahinter. Und es geht um ein super altes Meme aus der Frühzeit des Internets namens Angry German Kid. Der heißt bürgerlich Norman und hatte in der Frühzeit des Internets gleich mehrere virale Hits. Und sehr prominent ist unter anderem dieses Video, was Aaron scheinbar seiner Frau immer vorspielt. Das mit dem echten Gangster. Kennst du das?
Ja, ich glaube schon. Aber hol mich nochmal bitte rein in das Video.
Ich habe das Video mitgebracht. Wir schauen da nochmal rein.
Auf deiner Stirn steht Hurensohn. Gangster ist ein Mikrofon. Was willst du tun? Was willst du tun? Ich bin ein echter Gangster, ich höre Musik mit Ausdrücken. Ich bin ein echter Gangster, ich gucke Filme ab 16 Jahren, obwohl ich 14 bin.
So geht das jetzt 2,5 Minuten.
So klassischer Bullshit, den so 14-Jährige damals in ihre Digicams gebrüllt haben, sobald irgendwo ein Knopf anging.
Genau.
Ja.
Man merkt, das ist quasi ein Amateurvideo. Es ist ein Junge von etwa 12, 13, 14, höchstens 14 Jahren. Er hat eben so ein Video gemacht, wo er ja eine Art Gangster-Rapper parodiert, obwohl man offensichtlich sieht, dass er eben ein kleiner Junge ist und dann eben so Witze macht wie, ja, ich bin ein echter Gangster, ich klaue, hab schon mal eine CD gebrannt oder sowas. Mhm. So, und das hat eben dieser Norman produziert und man muss dazu sagen, dass das damals eben noch ein völlig unreguliertes Internet war. Also die allermeisten Eltern hatten gar keine Ahnung, was da abgeht. Damals konnte man das Internet nur über Telefonleitung erreichen und Norman hat eben angefangen, Videos mit seinen Freunden zu drehen und im Internet zu posten, bevor es YouTube gab. So, und in Interviews sagt er heute, dass er sich davon auch versprochen hat, mal Schauspieler zu werden oder eben halt so eine Karriere darauf aufzubauen, im Internet Videos zu machen. Was krass ist, weil man damals eigentlich noch gar nicht wusste, dass man darauf vielleicht irgendwann mal eine Karriere aufbauen kann, weil es das damals noch gar nicht gab. Also Internet-Video-Kultur aus der damaligen Zeit bestand eigentlich nur aus so Fail-Videos, so ein bisschen Ups-die-Pannen-Show-mäßig.
Eigentlich war er Avantgarde.
Im Prinzip war er Avantgarde, weil er war einer der ersten, die extra fürs Internet Content inszeniert und produziert haben, was nicht beiläufig mal bei, okay, jemand ist eine Treppe runtergefallen und wurde dabei gefilmt, entstanden ist und war eben quasi so eine frühe Version von einem Content Creator.
Mein Algorithmus ist anscheinend davon überzeugt, dass diese Angry German Kid Thematik das perfekte Thema für mich ist, weil ich krieg seit Monaten immer in den Vorschlägen diese Doku vorgeschlagen. Ich war Angry German Kid, über die geht's wahrscheinlich gleich noch in deinen Tipps. Die wird mir immer vorgeschlagen, also irgendwie scheint es das Thema für mich zu sein, deswegen bin ich heute besonders gespannt.
Ja, dann spitz mal deine Öhrchen, dann kann ich dir gleich über von der Doku erzählen. Also dieses echte Gangster-Video hat er zum Beispiel auf einem Forum hochgeladen, wo sonst Rapper ihre Musik geuploadet haben. Also der ist quasi extra dahin gegangen, wo er die Leute damit provozieren und parodieren kann. Und ich finde es so komisch, wie anders ich das damals wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, hast du das gesehen, so
damals
um 2003,
nicht.
2004? Nee. Ich kann mich erinnern, also ich war damals auch eigentlich zu jung, um selber das Internet zu nutzen, aber ich erinnere mich total daran, dass so ältere Cousins von mir das geguckt haben und darüber gelacht haben und meine Eltern das gar nicht gut fanden, dass ich das darüber mitbekommen habe.
Also ich kenne halt wirklich nur dieses Meme mit, er hatte immer mal diesen Wutausbruch und, und das war es eigentlich.
Genau, zu diesem Video komme ich dann auch gleich
aus
noch.
Aus dem Werk von Angry German Kid.
Genau, also das ist das Hauptvideo, um das sich gleich die ganze Geschichte noch dreht. Mhm. Aber ich weiß noch, dass meine Eltern so ein bisschen schon absehen konnten, dass da irgendwas passiert, was nicht so gut ist für die Person, über die da gerade gelacht wird. So, und ich habe das damals eben so wahrgenommen, dass dieses Kind halt irgendwie verrückt ist und alle darüber lachen können. Also ich habe diesen Layer von, das ist mit Absicht produziert, das ist irgendwie eine Parodie worauf, das habe ich überhaupt nicht gerallt und gar nicht mitbekommen, sondern ich dachte einfach, ja, der wurde damals ausgelacht und ich glaube, wie mir ging es da auch echt eigentlich den meisten, die dieses Video geguckt haben. Heute denke ich mir, wenn ich mir diese Videos angucke, es ist irgendwie obvious, dass er da was spielt und einen Gangster-Rapper parodiert, beziehungsweise seine Lebensrealität mit der Welt vermischt, die er so aus der damaligen Popkultur von Agro-Berlin und so weiter mitbekommen hat. Und da sind gute Jokes dabei. Also ich bin echt der Gangster, ich gucke Filme mit Blut, ist einfach auch eine lustige Line. Ja, also ist einfach lustig. Und in der Zeit damals hat es aber eben nicht so funktioniert, weil die Leute eben so getrimmt waren auf dieses Ups, die Panne. Show-haftige Gucken von diesen Videos und sie haben einfach gar nicht...
Also, er denkt wirklich, er ist ein Gangster.
Genau.
Auf der ersten Layer.
Ja. Ja, genau. Und genau auf diesem Layer ist dieses Video dann durch die Decke gegangen und hat quasi, bevor es YouTube gab, in Foren über Millionen Klicks geknackt und ist auf so Fun-Seiten rumgeschickt worden. Und dann hat Norman nachgelegt mit dem Video, was du gerade auch schon angesprochen hast, was dann alles gesprengt hat, nämlich das Angry German Kid Video. Das ist auch bis heute ein gern genutztes GIF und zeigt ihn dabei scheinbar beim Zocken, wie er völlig den Verstand verliert und seine Tastatur zertrümmert. Auch da können wir nochmal reingucken.
Boah, das war wohl so schießsachlich.
Also das ist jetzt
all in.
Genau, er ist all in gegangen. Das geht 4 Minuten so. Yeah. Und das Interessante ist, was bis heute halt wenige wissen, dass dieses Video komplett gespielt ist. Also in der Internetwelt von damals wirkt es halt wie das nächste Fail-Video ohne Kontext und er wurde wieder ausgelacht. Aber es gibt
es ist einfach sehr gut gespielt, muss
man sagen. Es ist sehr gut gespielt und er hat quasi den Kontext nicht mitgeliefert.
Nee.
So, und in dieser ZAP-Dokumentation, die du jetzt gerade schon erwähnt hast, spricht jetzt dieser Norman, das Angry German Kid, als erwachsene Person und blickt auf die Zeit von damals und erzählt, wie er das damals inszeniert hat.
Und so kam es dann zu dem Video Angry German Kid. Ich habe erstmal die Tastatur vorbereitet und die Kamera ins Regal gestellt und ja, habe dann erstmal noch CDs auf den Schreibtisch gelegt, einfach damit, wenn das Video losgeht, ich einfach alles zur Seite schmeißen kann, so voll die Unordnung machen kann. Und dann habe ich noch 2 Red Bull getrunken, um richtig aufgeweckt zu sein, dass ich halt wirklich total eskalieren kann. Und dann habe ich einfach nur gewartet, bis meine Eltern aus dem Haus sind, einfach damit ich alles rauslassen kann. und richtig herumschreien kann. Ich war gerade dabei, Unreal Tournament 2004 zu installieren. Und dann kam der Moment, wo meine Eltern aus dem Haus gingen und ich dachte mir, boah, jetzt geht's los. Ich wollte eigentlich vor dem Video auch nochmal betonen, dass das alles nur gespielt ist, dass jetzt eine schauspielerische Leistung folgt. Ich war dann aber schon so in meiner Rolle drin, dass ich das völlig vergessen habe und dann einfach losgelegt habe.
Also in der Drehdispo hat wirklich alles gestimmt, gut geplant.
Ja.
Red Bull nochmal reingezischt.
Zwei Red Bull und ab geht's.
Es war halt einfach, er war einfach zur falschen Zeit mit seinem Video. Es wird heute richtig gut funktionieren. Wenn das einfach so ein Reel wäre,
ja,
auf Insta, wo du sofort irgendwie checkst, das ist irgendwie so ein Parodie-Layer drauf oder das ist halt irgendein Charakter, den, ja, er spielt. Ja, ist einfach leider damals too soon.
Wirklich, also so ein bisschen ahead of its time,
ja,
aber trotzdem total unüberlegt. Und was bis heute auch kaum bekannt ist, ist nicht nur, dass er das Ganze gespielt und inszeniert hat, sondern der zweite Haken an der Geschichte ist, dass es nicht mal seine Idee war. Er hatte den Vorschlag eines Betreibers eines Forums bekommen mit dem Namen Hack Panther und das einfach umgesetzt. Der hat ihm quasi so geschrieben, hey, ich habe dein Video gesehen mit dem echten Gangster, hier möchtest du nicht ein exklusives Video für mein Forum drehen, was nur quasi bei mir veröffentlicht wird, und er hatte ihm dafür 300 Euro überwiesen. Es war quasi eine Auftragsarbeit.
Ach krass.
Dann hat er dieses Video gedreht und das wurde von Hack Panther in diesem Forum hochgeladen und für alle User zum Download freigegeben, sodass Norman selber quasi keine Handhabe mehr über die Verbreitung dieses Videos hatte.
Und lieber Herr Hack Panther, ja, anbei das Video, wo ich komplett ausraste mit der Tastatur.
So,
liebe
300
Grüße,
Euro.
Norman.
300 Euro ist für einen 14-Jährigen halt super viel Geld.
Ja.
So, aber natürlich nichts im Vergleich zu dem, was für einen Preis er mit seinem Leben da gezahlt hat, weil das Video ging wirklich um die ganze Welt. Zwar nicht nur in Deutschland super viral, sondern es wurde in den USA geteilt, in Japan, in Südamerika. Und das Material konnte einfach irgendwann nicht mehr eingefangen werden, auch wenn Norman Hack Panther gebeten hat, die Verbreitung irgendwann zu stoppen. Da war es einfach schon so out of his hands.
Mhm.
Und jetzt kommt die nächste Eskalationsstufe in dieser Geschichte. Denn du wirst dich bestimmt auch noch daran erinnern, in den Nullerjahren begann es, dass in Deutschland regelmäßig Amokläufe an deutschen Schulen stattgefunden haben. Und auch ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo irgendwie der Lehrer den Unterricht abgebrochen hat, weil es hieß, in Deutschland sei wieder was passiert. Und dann haben wir mit der Klasse da so drüber gesprochen und es wurden irgendwie kugelsichere Türen langsam installiert und Notfallübungen gemacht. Hattet ihr auch sowas?
Ja, ich meine ja, ich glaube nach dem Amoklauf von Winnenden, da hatten wir dann irgendwie so Training und irgendwie gab es auch ein Codewort. Also es stimmt, ja.
Ja, es bahnte sich so eine Angst irgendwie an.
Mhm.
Und wer das damals verfolgt hat, wird sich auch noch erinnern, dass darauf dann die Killerspiel-Debatte folgte. Also es wurden quasi Computerspiele und Ballerspiele dafür verantwortlich gemacht, dass Kinder angeblich die Hemmung vor dem Töten verlieren würden und deshalb schneller zur Waffe greifen würden.
Ist ja ein bekanntes Argument.
Genau. Genau in dieser Zeit ging eben dieses Video über einen scheinbar spielsüchtigen Teenager viral, nämlich das Angry German Kid, und mittlerweile auch auf YouTube, weil das eben dann gerade in dieser Zeit frisch erfunden wurde und da dieses Video, was sich alle downloaden konnten, da eben weiterverbreitet wurde und auch von allen anderen benutzt werden durfte, wie sie wollten. Und dieses Video vom Angry German Kid hat dann Focus TV genommen und in einen Bericht geschnitten über Killerspiele, über einen spielsüchtigen Leopold, den es überhaupt nicht gibt, und haben quasi das Video von Norman darauf geschnitten, sodass es aussah, als wäre er ein potenzieller Amokläufer mit dem Namen Leopold.
Von eben diesem Jungen kursiert ein Video im Internet. Sein Name Leopold. Die Aufnahmen hat sein Vater angeblich heimlich gemacht.
Es ist einfach gelogen.
Das stimmt ja gar nicht.
Also wirklich, sie haben einfach dieses fremde Video genommen, irgendeine
der
Geschichte
Vater
darauf.
Der Vater hätte das heimlich gemacht, anderer Name in Verbindung mit Amok. Es ist ja also komplett erfunden.
Es ist
einfach
komplett erfunden und somit hatte Norman natürlich den Stempel in aller Öffentlichkeit als potenzieller Amokläufer. Und das entfachte wieder eine neue Dynamik. Norman bekam Hasskommentare, Morddrohungen, Mobbing in der Schule. Jeden Tag auf den Schulhof wurde er angebrüllt, wurde mit dem Handy ins Gesicht gefilmt und hat dann natürlich Mental Health Probleme bekommen, Aggressionsprobleme, einfach diese unglaubliche Macht und Wehrlosigkeit, die kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet für so einen 14-jährigen Jungen, der quasi keine Kontrolle mehr über sein Gesicht, über sein Bild, über sein ganzes Leben mehr hat. Und in dieser Dokumentation erzählt er dann auch, dass er tatsächlich bei Focus TV angerufen hat und sich beschwert habe und gesagt hat, sie sollen das richtig stellen, und die haben aber gesagt, ja, aber das Video ist ja im Internet, wir dürfen das nutzen und du bist ja 14, du kannst ja eh nichts dagegen machen. Also sie sind da gar nicht drauf eingegangen und haben das einfach so stehen gelassen.
Ey. Ja, und wenig so, so Präzedenzfälle, ne? Also er war einer der ersten,
wo es so
out of control geraten ist mit seinem, mit seinem Gesicht und mit seinem, eigentlich also selber als Meme irgendwie gedacht, was dann irgendwie zu so einem Meme geworden ist, was er nicht mehr kontrollieren konnte und so zweckentfremdet wurde.
Und Erwachsene haben natürlich überhaupt nicht helfen können, weil sie gar nicht gecheckt haben, was da vor sich geht. Also der Junge war komplett hilflos und hat sich dann dazu entschieden, eine andere Identität anzunehmen, hat dann seine Haare gefärbt, Springerstiefel angezogen, Kontaktlinsen genommen, also hat quasi versucht, so einen kompletten Personality-Change hinzulegen, hat dann aber eine Entscheidung getroffen, die nicht so schlau war. Er hat nämlich auf einer Klassenfahrt betrunken dann einfach erzählt, dass er tatsächlich einen Amoklauf plane, um quasi aus dieser Situation rauszukommen, irgendwie eine undurchdachte, betrunkene Teenager-Idee, woraufhin die Polizei gerufen wurde und die Schüler sich in dem Zimmer versteckt haben und geweint haben. Er hat auch geweint, hat einen Zusammenbruch gehabt. Das wird alles in dieser Dokumentation nacherzählt. Es folgte eine Anzeige mit 200 Sozialstunden und 2 Wochen Jugendarrest. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dieses Meme hat quasi sein komplettes Leben ruiniert und auf den Kopf gestellt. Was das für Folgen haben kann, das ist doch unglaublich.
Total.
Nach dem Jugendarrest ist er dann erstmal von der Bildfläche verschwunden und wollte eigentlich ein normales Leben anfangen. Aber auch das hat dann natürlich nicht funktioniert.
Einmal hatte ich dann ein Vorstellungsgespräch, das lief auch super. Da wurde ich auch zu einem zweiten Vorstellungsgespräch dann direkt eingeladen. Und da war die Chefin oder die Personalchefin dann schon auch total genervt, total gestresst. Und hat gemeint, ja, unsere Mitarbeiter haben sie wiedererkannt. Sie haben einen Amoklauf an der Schule angekündigt. Unsere Mitarbeiter haben Angst vor ihnen. Und sie werden hier in der Region keine Ausbildung finden. Dann bin ich raus, wollte gerade den Schlüssel in mein Auto stecken, heimfahren, bin dann aber quasi umgekippt und lag dann quasi am Boden, war am Heulen und das war dann einfach der schlimmste Tag in meinem Leben.
Also was das quasi für Folgen haben kann, Jahre später.
Krass, wie groß das war, dass dann so eine random Person da in der Ausbildung ihn irgendwie erkennt.
Ja, und dass die MitarbeiterInnen dann Angst haben und dass das auch so formuliert wird. Und diese Amoklauf-Ankündigung ist natürlich nicht das Schlauste, was man machen kann, aber es spricht
auch
einfach
kein Top-Einstellungskriterium.
Genau, aber es spricht natürlich aus dieser Hilflosigkeit und dieser Machtlosigkeit in der Situation, in der er gesteckt hat. Also es ist irgendwie, es ist einfach nur schiefgelaufen auf allen Ebenen und irgendwie tut mir das so leid und ich finde es so ein krasses Schicksal. Danach hat er dann 2 Jahre nur trainiert. Also er ist jetzt ripped, hat Trainingsvideos hochgeladen.
Angry German Kind ist ripped.
Ist ripped geworden und hat quasi nur, erzählt er dann, nur gegessen und trainiert und sonst gar nichts gemacht. Hat selber im Internet das Gerücht gestreut, dass das Angry Kid sich umgebracht habe. Wurde dann später aber wegen Drogenschmuggel verurteilt auf Bewährung und das dann genommen als Anlass, um ein neues Leben anzufangen. Also es ist einfach, da ist irgendwie so viel drin, so viel passiert.
Es ist wirklich so tragisch und es ist auch irgendwie alles unnötig.
Es ist alles unnötig.
Kannst du, also könnte man bei der Doku irgendwie am Ende merken, ob es dem okay geht?
Also er wirkt jetzt da, so wie er darüber redet, recht aufgeräumt.
Ja, okay.
Aber es ist natürlich trotzdem eine Höllenzeit, durch die dieser Mensch gegangen ist. Und ich finde es einfach so krass, dass man quasi so einen Kontrollverlust über die eigene Geschichte erleben kann. So, und ich stelle mir das Ganze super schlimm vor, wenn man sich da mal so ein bisschen empathisch reindenkt, was das für einen bedeutet. Und gleichzeitig muss man sich natürlich auch so ein bisschen selber an die eigene Nase fassen, weil wie oft lacht man über Videos, über Menschen im Internet und unsere ganze Kultur besteht aus Memes und aus so, keine Ahnung, so Frauentausch-Clips, wie doll die in meinem Sprachgebrauch drin sind von, es ist Obst im Haus und all solche Sachen. Erdbeerkäse und okay, let's go und ich muss hier raus und weißt du, diese ganzen Memes, die quasi einfach normal.
Es bleibt hier alles, wie es ist.
Genau, also da hat man natürlich auch drüber gelacht oder lacht teilweise noch drüber und lacht teilweise Kinder im Internet aus. Ja. Ich finde, da können wir alle mal so ein bisschen drüber nachdenken, das sind halt echte Menschen mit echten Leben.
Was das alles so auslösen kann.
Genau, das kann einfach verändert werden dadurch. Ja, und deswegen fand ich das eine berührende Geschichte und wollte es hier mal im Podcast besprechen.
Alles Gute, Norman. Wir hoffen, es geht dir gut.
Ja, hoffen wir.
Ich bin diese Woche in ein Rabbit Hole versunken, was mir unsere Hörerin Nele geschickt hat.
Hallo liebe Caro, hallo lieber Miguel. Ich bin in den letzten Tagen in das Rabbit Hole zum Thema Coral Castle gefallen. Darauf gestoßen bin ich über den Song Sweet 16 von Billy Idol, den ich nach längerer Zeit mal wieder gehört habe und bei dem ich mich schon immer gefragt habe, was es eigentlich mit diesem Text auf sich hat, der ja doch ziemliche Pedo-Vibes versprüht. Dann habe ich bei der Recherche festgestellt, dass Billy Idol sich wohl zu diesem Song hat inspirieren lassen von einer Doku mit Leonard Nimoy, also dem Mr. Spock, in der es um das Coral Castle und dessen Erbauer Edward Liezkalnin ging. Und Liezkalnin hat dieses Coral Castle wohl für seine Jugendliebe gebaut, die ihn vor dem Altar sitzen lassen hat, also seine Sweet 16, wie er sie genannt hat. Und ihm werden in dieser Doku quasi übernatürliche Kräfte zugesprochen und es ranken sich zahlreiche Verschwörungsmythen um dieses Coral Castle und um Edward Liezkalnin.
Ja, vielen Dank, liebe Nele, für dieses Rabbit Hole. Diese Story hat wirklich alles. Ich liebe es. Wir müssen ganz von vorne anfangen. Der Startpunkt von Neles Rabbit Hole ist der Song Sweet 16 von Billy Idol. Das ist dieser Banger hier. Do anything. Kennt eigentlich jeder.
Ja, kennt jeder. Ich habe mich erst die ganze Zeit gefreut, weil ich dachte, es geht um Billie Eilish, aber dann ist sie quasi in der letzten Silbe noch abgedriftet.
Von Billie Idol. Ja, Billie Idol, aber auch eine Legende, muss man sagen.
Ja.
Guter Song. Na, aber es stimmt schon, ne? Also bei so einem Titel wie Sweet 16, da hofft man jetzt schon auch, dass das lyrische Ich jetzt, sag ich mal, auch so um die Sweet 16 rum ist. Sonst hatte man da irgendwie ganz schnell so, ja, irgendwie so Udo Lindenberg-Vibes.
Ja, muss ich auch als erstes dran denken. Mhm. Das ist ja bekannt, dass Udo Lindenberg in seiner jungen Phase des Songwritings auch gerne mal so, ja, Personen jenseits,
jenseits der 14.
Jenseits der 14 auch besungen hat. Warte mal, ich suche mal einen Text kurz raus. Es gibt einen, der heißt Süße kleine 16, ich zitiere, Lyrics, süße kleine 16, sie wäre so gerne Frau, mit Schaumgummibusen wie Monroe,
stopp,
und dazu Stöckelschuhschau. Doch am nächsten Morgen kannst du sie sehen, als süße kleine 16 in die Schule gehen.
Ah!
Ja, Udo Lindenberg.
Nee.
Kultige Hamburger-Legende.
Oh Mann, jetzt habe ich schlechte Laune. Aber also der Text, der Sweet 16-Text ist recht kryptisch, aber es fallen auch so Begriffe wie so Candy Girl und Runaway Child und so. Ja. Und es geht um eine verlorene junge Liebe. Und ein bisschen Klarheit bringt das Ganze, wenn man weiß, wovon der Song inspiriert ist. Billy Idol hatte nämlich eine Doku gesehen über das Coral Castle. Das war Teil einer Doku-Reihe In Search Of mit Leonard Nimoy, den man ja auch kennt als Mr. Spock. Nicht zu verwechseln mit Bully Herbig als Spooky. Mhm. Es geht um den Star Trek Mr. Spock, der irgendwie so eine Doku-Reihe hatte und hier eine Folge über das Coral Castle.
In Search Of has investigated the mystery of many ancient monuments, the pyramids, Stonehenge and Easter Island. A solution to these puzzles may be concealed in Florida's Coral Castle.
Also da kommt jetzt zu diesem weirden Sweet 16 Songtext noch Florida, Stonehenge, die Pyramiden und die Osterinseln dazu. Und da kann ich auch verstehen, wie Billy Idol damals über diese Doku ins Coral Castle Rabbit Hole gefallen ist, weil sein Song war jetzt inspiriert von eben dieser Doku über Edward Liezkalnin, den Erbauer von Coral Castle. Aha. Und seiner tragischen Love Story. Dieser Edward Liezkalnin, geboren 1887, er kam ursprünglich aus Lettland und ist in der Familie von Steinmetzen aufgewachsen. Und der war nämlich mit 26 verlobt mit einer wohl 10 Jahre jüngeren Frau, die Agnes Scuffst hieß. In einigen Quellen auch Agnes Scuff oder Hermina Luse. Also okay. Man weiß es nicht genau, auch schon mystisch, diese Namen. Und die hat er oft als seine Sweet 16 bezeichnet. Wir sind im frühen 20. Jahrhundert, es waren andere Zeiten, aber es hilft ja nichts. Er war 26 und er wollte eine 16-Jährige heiraten, eine Minderjährige. Dazu kam es aber nie, weil diese Agnes oder Hermina oder wie sie jetzt auch immer hieß, hat die Verlobung gebrochen und Edward war so heartbroken, dass er ausgewandert ist nach Nordamerika. Und das war wohl so 1912, dasselbe Jahr, an dem die Titanic gesunken ist übrigens. Und dann kam er erst nach Kanada, dann nach Texas, hat dort in Kohlenbergwerken gearbeitet, was wohl seine Gesundheit so ruiniert hat, dass er Tuberkulose bekommen hat und dann sich gedacht hat, ich ziehe nach Florida, weil wegen gutes Klima, frische Luft und Sonne und so. und hat dann dort ab 1923 das Coral Castle gebaut, gewidmet seiner großen verlorenen Liebe in der Heimat, seiner Sweet 16. Und es war ein riesiges Steinmonument aus mehr als 1100 Tonnen Korallenfelsen. Und diese einzelnen Steinblöcke wogen bis zu 30 Tonnen und da hat er 28 Jahre lang dran gearbeitet. Ich finde das irgendwie so geil, dass so ein Typ, dem wird das Herz gebrochen von seiner Verlobten und er denkt sich so, ja, fuck it, Steine. So, ich mache jetzt halt Steine.
Ja, warum nicht? Also so, dann muss man sich ablenken nun mal. Also
wenn man das so ein bisschen ausklammert mit diesem, die war irgendwie 16 und so, ist es halt schon irgendwie...
Wenn man die Pädophilie ausklammert, ist es recht romantisch.
Dann ist es
ja?
Ganz, ist es recht, ja.
Das ist wieder so ein Sharepick-Zitat, was bitte dann jetzt nicht gemacht werden sollte.
Genau.
Wenn man die Pädophilie ausklammert, war es recht romantisch.
Es sind halt 1900 irgendwas, ne?
Ist schlecht gealtert,
es
war eine andere
sehr
Zeit.
Sehr schlecht gealtert.
War eine andere Zeit. Wie bei Udo Lindenberg auch.
Dieses Steinmonument hatte jetzt aber so einige Mysterien, die es mit sich gebracht hat und wurde gelegentlich auch das achte Weltwunder genannt. Und nicht umsonst. Man hat sich nämlich jetzt gefragt, wie zur Hölle hat dieser Typ, dieser Edward aus Lettland, dieses fucking Riesenschloss / Steinpark Monument, was auch immer, gebaut. Er hat es nämlich, so ist es überliefert und so steht es auch überall, ganz alleine gebaut. Und keiner weiß wie, bis heute. Also er hat da 1000 Tonnen massive Steinblöcke in die weirdesten Formen gebracht. Er hat eine Sonnenuhr gebaut, er hat Monde, die auf irgendwelchen Türmen
aus
stehen.
Aus Liebeskummer
hat er da einfach Steine verschoben, 28 Jahre lang. Und niemand weiß, wie hat der Typ das gemacht. Und er hat vor allem nachts gearbeitet, so ganz einsam gearbeitet, unter dem Schein von so Lampen, was auf seine Umgebung auch sehr unheimlich wirkte und was sehr zur Legendenbildung und sehr viel Gossip beigetragen hat. Er hat nämlich immer aufgehört, wenn jemand vorbeikam und geguckt hat, was er da macht. Gar nichts mit den Steinen.
Nichts mit den Steinen. Nein, alles ganz normal.
Und da kamen halt immer Leute vorbei und haben sich gedacht, hä? Dieser riesige Mond da hinten aus Stein, vorne auf dem Turm, der war beim letzten Mal irgendwie noch nicht da. Was hat der schon wieder gemacht, dieser Typ? Und hatte da ganz schnell so einen Promi-Status auf einmal in Florida und ihm wurden so Superkräfte angedichtet.
Ich finde das so komisch. Männer bauen wirklich lieber eine Sonnenuhr aus Stein, statt in Therapie zu gehen.
Ja, go to therapy, Edward. An echo from some ancient stone age is the work of Ed Leedskalnin, a 120-pound Superman. Using but the most primitive of tools, he handles huge 15-ton pieces of coral rock with the greatest of ease. This is his life work, building a great stone city that he hopes will stand for thousands of years. Genau, also ihm wurden irgendwelche Superkräfte angedichtet und er hat auch selber dazu beigetragen, dass es so viele Spekulationen gab, weil er hat behauptet, ich kenne das Geheimnis der alten Ägypter und der Maya und ich weiß, wie die Pyramiden gebaut
haben.
War
das nicht mit Hilfe von Sklaverei?
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich dachte, das Geheimnis der Ägypter waren vor allem einfach Sklaven. Aber es steckt wohl noch mehr dahinter, weil Edward sagt nämlich, ich habe die Geheimnisse der Pyramiden entdeckt. Ich habe herausgefunden, wie die Ägypter und die alten Baumeister in Peru, Yucatan und Asien nur mit primitiven Werkzeugen viele Tonnen wiegende Steinblöcke hoben und an ihren Platz setzten. Und es gibt aus der Zeit einige Bilder, die ihn mit so ganz einfachen Werkzeugen zeigen, zum Beispiel mit einem Flaschenzug. Und dieser Edward war natürlich eigentlich ein einfacher Bildhauer, ne? Aber hat jetzt irgendwie so gesagt, ich habe irgendwie das Geheimnis des Universums ungefähr entschlüsselt. Und die Leute waren
Physik.
Die Leute waren wirklich schock. Was hat dieser Edward, was weiß er? Der hat dann irgendwie angefangen, so Theorien über Magnetismus zu veröffentlichen, die so abseits des Mainstreams waren. Also so ein bisschen abgedreht ist er dann auch. Über Materie und Elektromagnetismus. Und die Leute waren alle so, what? Was weiß der? Wie kann der alleine diese Tonnen von Stein aufeinander bauen? Der war relativ klein und schmächtig, dazu noch tuberkulosekrank. Also es war irgendwie ein Riesenmysterium, wie er das macht. Und er hat da eben auch ein sehr großes Gewese drum gemacht, um sein Steinkastel. Immer wenn er gefragt wurde, wie haben sie denn das Schloss gebaut, sagt er, ach, das ist eigentlich gar nicht schwer, das Geheimnis liegt darin zu wissen, wie, ne?
Oh, der regt mich so auf.
Also er erklärte, die Wissenschaftler, die haben alle falsche Kenntnisse über die atomare Struktur und Elektrizität und alle Formen der Existenz sind aus drei Komponenten, also bestehen die Nord- und Südpol, neutrale Teilchen der Materie. Außerdem hätte er die Gesetze des Gewichts, der Messung und der Hebelwirkung wiederentdeckt. Also nichts Besonderes, ist also
mal so
casual,
nebenbei.
Hebelwirkung halt. Ja. Alles klar. Und die Leute, die ihn damals erlebt haben, berichten in dieser Doku eben auch davon.
He'd say he, this is because of the stars and the moon. And he would go on and he would show us his electrical machine now. He made electricity. And he would jump in his bathtub and show how the water would come to certain levels and how he heated it with the sun. And he'd always divert your question.
Also, dann hat er sich in eine Badewanne gesetzt wegen dem Mond und der Sonne und dann hat er irgendwie gesagt, das hängt alles mit dem Universum zusammen. Also so haben die Leute den damals wahrgenommen. Mhm. Der hat irgendwie einfach verrückte Sachen erzählt, aber dann gleichzeitig einfach geschafft, dieses fucking Steinparadies zu bauen. Aus
irgendwie hat er dann ja doch delivered. Er hat nicht nur gelabert.
Er hat delivered und es ranken sich wirklich verschiedene Verschwörungstheorien darum, wie ist das entstanden, die auch alle in dieser Leonard Nimroy-Doku vorkommen, unter anderem diese hier.
60 million years ago, this was all of South Florida. Thousands of miles of living coral reef. The rock which he used, fossil coral, may have internal forces, which only Ed understood.
Also da hat die Koralle hat irgendwie interne Kräfte, die nur Edward, also nur er hat, war der Korallenflüsterer quasi, hat gecheckt, wie dieses Gestein funktioniert. Also solche Überlegungen wurden wirklich angestellt. Andere Leute haben dann irgendwie angefangen zu versuchen, irgendwelche harmonischen, mathematischen, geometrischen Linien nachzuvollziehen und behauptet, er hätte irgendwie das Geheimnis von Antigravität entschlüsselt. Also es wurde immer verrückter und abgedrehter und alle glauben, er ist irgendwie so ein übernatürliches Genie. Und ich bin mal auf die offizielle Website von Coral Castle gegangen. Das steht natürlich heute noch da. Man kann sich's einfach angucken gehen. Dieser eine Mann, dieser Edward, der hat das ganz alleine gebaut. Und bis heute wissen wir nicht, wie er das gemacht hat. One of the world's most mysterious accomplishments. Was auch ein Power-Move ist, er hat am Eingang von diesem Steinpark so eine Aufschrift in den Stein eingelassen, wo das hier drauf steht. You will be seeing unusual accomplishment. Also das hier, was ich, also das ist was ganz Besonderes.
Aber ist es auch. Er hat ja recht. Also ich finde es geil, also es ist so anmaßender Größenwahn, aber der trifft dann auf die Realität und er kann das Ganze umsetzen. Ich muss da vor Ehrfurcht erstarren, weil ich kann nicht mal einen Boden verlegen oder sowas.
Ja.
Also ich könnte nicht mal so einen Stein heben wahrscheinlich mit meinen dünnen Ärmchen.
Ja, das weiß man ja bei ihm auch nicht. Er hat ja auch dünne Ärmchen gehabt.
Ja, der hätte vielleicht das Angry German Kid, das ripped ist, mit
ja,
dazu
vielleicht
nehmen müssen.
Genau, und es ist halt wirklich beeindruckend, was man da alles so findet. Ne? Also irgendwie ein Teleskopturm, und es gab eine mehrere Tonnen schwere, freischwingende Steintür. Und dies hat er so konstruiert, dass man die mit einem Fingerdruck öffnen konnte.
Nein.
Also eine
massive,
mehrere Tonnen schwere Steintür. Und hat man das irgendwie auseinander konstruiert mal und gemerkt, das hat sich auf einer Metallwelle gedreht, die mit einem Lastwagenlader verbunden ist. Also der hat irgendwie Autoteile mit da rein verbaut und hatte irgendwie super unkonventionelle Ansätze. Der hat Holz benutzt und alle möglichen Sachen, die ihm irgendwie zur Verfügung standen, um irgendwie dieses Masterpiece aufzubauen. Aus einem einzelnen Stück Stein hat er eine Wendeltreppe gebaut. Er hat einen Schaukelstuhl gebaut, der 3 Tonnen schwer war, den du auch mit einem Finger schaukeln kannst. Also es ist irgendwie so eine krasse Form.
Ich will das auch sehen. Ich will da irgendwie hin.
Ich will das auch sehen.
Das ist irgendwie coolere Disneyland.
Ja, es gibt Tische, es gibt Stühle, es gibt einen Wasserbrunnen, es gibt eine Sonnenuhr und. Und bis heute kannst du eben wirklich dahin und dir das angucken. Und die Leute sind auch bis heute begeistert. Zum Beispiel diese Frau hier.
It's just amazing at what somebody can do when they put their mind to it too, you know. It's really amazing to come and see this part of Florida and the way the coral, you know, it all come out of the earth and just it's part of the earth of what the earth's made up, you know. And a lot of people don't, they look at this and they think, oh, it's just a rock. But I don't know, for me it's different because I like the rocks, I like the mountains, I like everywhere I go I end up getting rocks.
Ich glaube, sie mag gerne Steine.
Ich liebe ihre Energy.
I don't know, it's from the earth, it's like a rock, but most people would say like it's just a rock, but I don't know.
Sie hat's begriffen.
Und dieser mysteriöse Erbauer, Edward, liebte ja wohl auch Steine. Und wie gesagt, seine Agnes oder Hermina, wie auch immer, die ihn verlassen hat. Und er hat das Monument wohl gebaut, um sie halt zu beeindrucken und zu ihm zu locken. Es hat aber leider nie geklappt. Sie ist nie gekommen. Er hat immer gesagt, eines Tages wird meine Sweet 16 hier aufkreuzen und mich zurückhaben wollen.
Hoffentlich ist sie dann in der Zwischenzeit 18 geworden.
Sie ist nie gekommen, sie hat jemand anderen geheiratet. tragische Geschichte.
Naja, eigentlich good for her, würde ich sagen.
Eigentlich irgendwie good for her.
Also, es ist schon eine Leistung, aber es wirkt auch ein bisschen so nach Maniac.
Es ist eine tolle Geschichte und eine krasse Leistung, aber irgendwie ist es auch ein bisschen so ein Pedoschloss.
Es ist ein bisschen ein Pedoschloss und überhaupt, stell mal vor, du datest jemanden und dann sagst du irgendwie, nee, das funktioniert nicht, weil ich bin auch ein bisschen minderjährig und so. Und dann baut er so eine komische Sache da aus Stein. Das ist doch irgendwie eine Red Flag. Es ist eine Red Flag, es tut
mir leid. Eine sehr beeindruckende Red Flag.
Eine sehr beeindruckende Red Flag.
Auch iconic ist sein Ableben. Er wurde im Dezember 51 krank, hat ein Schild an die Tür gehangen mit der Aufschrift "Ich gehe ins Krankenhaus", hat einen Bus genommen zum Krankenhaus und 3 Tage später dort gestorben im Schlaf.
Naja, gut.
Pragmatisch, so wie er irgendwie auch zu Lebzeiten beschrieben wurde. Irgendwie so ein Eigenbrötler, der da irgendwie sein Ding gemacht hat mit seinen Steinen und gehofft hat, irgendwann kommt dann seine 16-Jährige irgendwie zurück. Apropos. Was ich mich auch frage, warum hat sich jetzt Billy Idol aus dieser ganzen krassen Geschichte ausgerechnet diesen Sweet 16-Aspekt daraus gefischt, um seinen Song zu machen? Also er hat irgendwie gesagt, dass dieses Schloss und dieses Korallendenkmal war für seine frühere Liebe und diesen Song Sweet 16, den hat Billy Idol wiederum seiner damaligen Freundin Perry Lister gewidmet. Und da habe ich mal extra nachgeschaut. Perry Lister und Billy Idol waren 9 Jahre lang ein Paar, von 1980 bis 1989. Und damals waren sie 21 und 25. Also wir sind aus dem Schneider.
Okay.
Die haben übrigens auch einen gemeinsamen Sohn. Ich weiß aber nicht, warum dann dieser Fokus auf diesem Sweet 16-Aspekt da so liegen muss, die ganze Zeit von diesen Männers.
Weiß ich auch nicht. Aber was ich weiß, ist hier noch eine andere Textzeile aus einem anderen Song von Udo Lindenberg.
Oh, nee!
14 oder 40 heißt der Song. Ob du 14 oder 40 bist, ist doch total egal. Alter ist doch nur irgendeine Zahl.
So, ja, Schluss mit den Tabs. So. Kommen wir gerne raus.
Boah.
Tschüss, ciao. Ja, das waren ja wieder aufregende Tabs, in die wir heute, also die wir quasi gestürzt wurden, ja.
Ach, das war mal wieder lieb von unseren HörerInnen, dass sie uns da so viel Material zur Verfügung gestellt haben.
Ich bin schon gespannt, was demnächst alles kommt und freue mich da schon wieder, mich bald reinzubegeben.
Wie Bolle.
Schickt uns doch einfach noch mehr davon. Also wenn ihr offene Tabs rumliegen habt und Rabbit Holes, in die hier reingefallen seid oder generell irgendwie Feedback habt zu Folgen, schreibt uns das gerne, die DMs sind offen. Ihr erreicht uns auf Social Media unter @carowops, das bin ich, und Miguel heißt @miguelr_.
Oder ihr schickt uns eine E-Mail, die heißt toomanytabs@ndr.de. Da erreicht ihr uns auch und dann könnt ihr uns eure Geschichten schicken und wir sortieren die dann und besprechen die hier ausführlich. Ja, dann haben wir die Tabs für diese Woche erfolgreich geschlossen. Freuen uns natürlich auf mehr demnächst. Und jetzt haben wir noch als kleines Goodie zum Abschluss die Cross-Promo.
Die Cross-Promo, natürlich. NDR Cross-Promo.
Caro, wir haben heute Cross-Promo, die ich mir persönlich gewünscht habe. Ich habe mal gefragt, ob wir für was Cross-Promo machen dürfen, weil ich bin ein riesen Fan davon. Und es ist ein Hörspiel von den Moomins. Kennst du die Moomins?
Ja,
ach, ganz tolle.
Aus Finnland,
aus,
ne?
Aus Finnland.
Ja.
Tolle Comic-Reihe, Comic-Strip-Reihe, Buchreihe, Filmreihe, alles schon gemacht. Und jetzt gibt's in der ARD-Audiothek Hörspiele aus diesem ganz niedlichen, lieben Universum von Tove Jansson, ein Longtime-Rabbit-Hole von mir. Eine ganz tolle Person, mit der man sich mal beschäftigen kann. Ganz interessante Künstlerin.
Haben wir da einen Trailer?
Da haben wir einen Trailer. Ich fahr mal ab. Guck mal, hört euch mal an. Wie lieb, das ist doch so niedlich.
Morgen, meine lieben Gefährten.
Morgen. Guten Morgen, Mumin-Mama.
Hi. Hi. Bist du bereit für eine aufregende Reise?
Mumin? Schnüffel? Tulipa?
Ja?
Wir brechen auf.
Die Mumins. Denn im Mumintal ist einfach immer was los. Da leben wunderbar liebenswerte Wesen, die sich von einem Abenteuer ins nächste stürzen.
Hui! Da ist ja schon das Haus. Mumin hüpft gerade heraus. Abenteuer im Blick. Jetzt geht's los, wir kommen mit.
Wer?
Oh.
Wie?
Haben die Menschen damals denn gewusst, dass es uns gab?
Ihr findet sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Oh, wir haben gerade so gevibed zu dem Song, als wir das abgespielt haben. Also es ist ein ganz tolles, fantasievolles Universum für kleine HörerInnen, aber auch Erwachsene, die Lust darauf haben, hört da doch mal rein.
Das Ganze findet ihr natürlich in der ARD Audiothek. Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too Many